Und als ich mich vorhin umgedreht habe, habe ich lauter Gesichter gesehen, die man seltener sieht. Ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen, die ihr aus nah und fern gekommen seid. Schön, dass ihr hier seid zum heutigen Palmsonntag, der gleichzeitig der letzte Sonntag der Passionszeit ist und damit der sechste Sonntag. Und diese ganzen Sonntage der Passionszeit haben im Kirchenjahr alle einen Namen. Und der heutige heißt Palmarum. Das ist einfach die lateinische Entsprechung für Palmsonntag, an dem wir uns an Jesu Einzug in Jerusalem erinnern. Kann denn jemand die anderen Sonntage per Namen nennen? Ja, ich hatte einen kleinen Vorteil. Ich habe sie auswendig gelernt. Aber das kann man vielleicht nachher, kann ich am Tisch damit angeben. Muss jetzt nicht sein. So, also heute also der Palmsonntag und das ist der Auftakt zur Karwoche, in welcher das hohe jüdische Fest Passa oder Pessach auf Hebräisch beginnt. Und zwar am kommenden Mittwoch mit dem sogenannten Sederabend, der eigentlich der Vorabend des Passafests ist. Und bei diesem Fest erinnern die Juden heute noch an den Auszug aus Ägypten, dem Ende der Sklaverei. Und viele kleine Details von diesem Fest, das eine volle Woche dauert, also ab dem 5. April geht es mit dem Sederabend los und am 13. April ist erst zu Ende. Und diese kleinen Details, die da alle zu beachten sind, beinhalten Handlungen, die dabei helfen sollen, sich genau daran zu erinnern, was den Israeliten zugestoßen ist, beziehungsweise was sie erlebt haben, sollte ich lieber sagen, bei diesem Auszug aus Ägypten. Zum Beispiel das Essen von ungesäuerten Broten, weil die Flucht aus Ägypten nicht erlaubt hat, dass ein Teig durchsäuert wird, also der Sauerteig, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das braucht eben seine Zeit, dazu gab es keine. Und deshalb essen Juden ab da, also ab dem 5. abends, 5. April abends, ungesäuerte Brote für eine Woche. Im Kern des Passafests geht es aber um das sogenannte Vorübergehen. Das ist das Fest des Vorübergehens. Und zwar von wessen Vorübergehen? Des Racheengels, der die Erstgeburt der Ägypter geschlagen hat und die Israeliten aber verschont hat. Das ist der Kern des Passafests. Und vielleicht klingelt jetzt schon die ein oder andere Glocke, wie wir uns zeitlich hier einordnen. Vor diesem Fest kommt Jesus nach Jerusalem. Alle vier Evangelisten in der Bibel bezeugen das. Und einen von diesen möchte ich jetzt sprechen lassen, nämlich den Matthäus. Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Wir werden es wieder sozusagen mehrkanalig machen, projiziert. Und Christine wird es uns auch vorlesen. So, bin ich bei Folie 2, genau. Genau, ein Mikro bitte noch anmachen.
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.
Dankeschön. Ich habe einiges gelesen über die Hintergründe dieses Texts. Viele interessante Dinge, die heute sicher den Rahmen sprengen würden, wenn ich die alle erwähne. Zumal ich auch aus meinem näheren Umfeld den Hinweis bekommen habe, dass ich mich auch mal kürzer fassen könnte, möchte ich verzichten auf sehr viele interessante Dinge. Aber ihr müsst da nur mal selber recherchieren. Ein paar Dinge müssen aber sein zum besseren Verständnis von diesem Text, der eigentlich so recht simpel daherkommt, leicht verständlich. Da ist zum einen der Ort. Könntet ihr die nächste Folie? Ja, danke schön. Woher kommt Jesus, wohin geht er? Es ist Betfage, heißt es im ersten Vers, von dem man heute nicht so ganz genau weiß, wo er liegt. Also man verortet es etwa hier. Seht ihr den kleinen roten Punkt da? Osthang des Ölbergs, dorthin kommt Jesus mit seinen Jüngern. In einem anderen Evangelium wird auch Bethanien erwähnt. Von dem weiß man sehr genau, wo es war. Das war noch ein Eck weiter östlich. Aber Betfage ist ein bisschen ungeklärt. Dann seht ihr also hier einen Plan von der Altstadt von Jerusalem, und Jesus zieht über den Ölberg dann am Tempelberg entlang in die Stadt durch ein Tor ein. Zum anderen wird hier den Eseln recht viel Platz eingeräumt, wie das passiert, dass Jesus den Auftrag gibt, da Esel zu holen. Das mag vielleicht ein bisschen verwunderlich sein. Das Muttertier und das Füllen, also das Jungtier der Eselin, auf dem Jesus dann reiten wird. Was bedeutet das? Warum steht das da? Ein Esel, wen kümmert schon ein Esel? Das Zitat aus Sacharja, was hier in Matthäus im Vers 5 kommt, legt nahe, es erfüllt sich auch durch den Esel Prophetie. Der König Israels reitet auf einem Esel. Dein König kommt zu dir auf einem Esel. Wie ist der König? Wenn man noch Sacharja dazu nimmt, also sozusagen die Originalstelle, da steht da: ein Gerechter, ein Helfer, arm und sanftmütig. Und wenn wir noch einen Vers in Sacharja weiterlesen, ich habe hier den Vers 9 und Vers 10 für euch rauskopiert. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, Vers 10 ist das, und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Hier steht jetzt noch allerhand drin. Ich möchte jetzt nur auf die Tiere eingehen. Es wird hier deutlich, Rosse oder Pferde stehen für Krieg. Und generell in der Bibel haben sie kein gutes Image, würde man heute sagen. Eine ganz schlechte Presse. Sie stehen auch für Luxus, ein bisschen für Protz. Das sind Pferde. Im Gegensatz dazu der Esel, keineswegs für Armut und Einfachheit, das darf man nicht verwechseln, sondern in Israel jahrhundertelang das Reittier eines neuen Königs. Auch Davids Familie unter anderem reitet auf einem Esel, also König Davids Familie. Man kann sogar sagen, es ist eigentlich sogar ein Königstier, aber eben in Abgrenzung zum Kriegsgerät Pferd, zu diesem protzigen Tier. Ein Friedenstier, schließlich trägt es auch den Friedefürst. Der Esel vereint also schon königliche Symbolik und gleichzeitig aber auch ein bescheidenes Auftreten, im Gegensatz zu dem vielgescholtenen Pferd. Und noch eine kleine Anmerkung sei mir gestattet, ich habe schließlich so viel drüber gelesen. Die Erstgeburt bei Eseln wurde wie der Mensch in Israel ausgelöst durch ein anderes Opfertier. Es wurde nicht geopfert wie üblicherweise erstgeborene Tiere, sondern man staune, es wurde ausgelöst durch ein anderes Tier. Das zeigt auch schon diese Wertschätzung für den Esel. Und sogar die Sabbatruhe galt für Esel, das ja oft ein Arbeitstier auch war. Das heißt, ein Esel hatte genauso das Recht, am Sabbat zu ruhen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Schimpfwort Esel benutzt habt. Völlig deplatziert. Es ist auch noch wesentlich zäher als ein Pferd und auch wahrscheinlich sehr viel intelligenter. Aber das nur ganz am Rande. Man muss davon ausgehen, oder man kann davon ausgehen, dass diese Zeichen der Menge, von der wir hier gelesen haben, bekannt waren, diese Symbolik, die man heute eigentlich erklären muss. Der König Israels oder auch der Messias, der Gesalbte, der kommt natürlich auf einem Esel. So erwartet es eigentlich Israel. Und Jesus, der das tut, der hat ja auch eigentlich bewiesen, dass er es kann. Er hat Tote auferweckt, er hat Lahme gehend gemacht, Blinde können sehen. Und nun kommt er folgerichtig als König in die Hauptstadt. Als Zeichen der Unterordnung werden Kleider und als Siegeszeichen Palmzweige auf den Boden gelegt. Und wer jetzt ganz genau gelesen hat, der sagt, oh, da steht aber nur was von irgendwelchen Zweigen, von Palmen steht nichts. Ich habe aber alle Stellen gelesen, in Johannes steht Palmzweige. Also was es auch immer ist, auch das beinhaltet ein Symbol. Die Verwendung von Palmzweigen bedeutet Sieg über den Feind. Wird von Jesus jetzt erwartet, dass er Israel zum Sieg verhilft, zum Beispiel über die römischen Besatzer, über die Unterdrücker? Soll er sozusagen, um mit Zacharja zu sprechen, die Rosse aus Jerusalem vertreiben? Es ist sehr gut möglich, dass die Menge, die ihm zujubelt, genau das erwartet hat. Zumal auch der bekannte Ruf Hosianna darauf sehr genau oder sehr ausdrücklich hindeutet. Ursprünglich ist das ein Hilferuf, heißt so viel wie hilf doch oder errette. Und ich fand es beim Nachlesen sehr interessant, dass das einen Bedeutungswandel vollzogen hat. Eigentlich hier schon im Matthäusevangelium wird eine andere Bedeutung wichtiger. Und zwar ist eher ein Jubelruf, kein Hilferuf. Warum ein Jubelruf? Weil es zu einem Ausdruck des Vertrauens wird. Wir rufen um Hilfe, aber die Hilfe ist eigentlich schon da. Wir können schon jubeln über unsere sichere Rettung. Übrigens klingt es auch in Jesu hebräischem Namen so an, Jeshua oder Jehoshua. Da steckt Hosianna auch drin. Jesus heißt Gott ist Retter. Auch und vor allem gegen Feinde. Jetzt haben wir diese Szene vor uns, wie Jesus da auf dem Esel, auf dem Jungtier reitet. Die Menge jubelt ihm zu und das ist eigentlich untypisch. Wir kennen ihn ja ganz anders. Er lehnt ja solche Bekundungen eher ab. Er entflieht dem. Er möchte sich nicht feiern lassen. So kennen wir Jesus in seinem Wirken bis dato. Jetzt ist es anders. In Vers 3 haben wir gelesen, dass er sagt, was diese Esel angeht, man soll nur sagen, der Herr bedarf ihrer. Also der Herr bedarf ihrer reicht als Loslösung dieser Esel vom Besitzer. Die Esel werden freigegeben. Und hier zeigt Jesus schon, wer er ist. Der Herr bedarf ihrer. Es kommt irgendwie anders. Es kommt ein König, der ein Königstier braucht, einen Esel. Womit hängt es zusammen, diese Änderung? Ich kann es mir nur so erklären, dass jetzt die Zeit da ist. Jetzt muss auch Prophetie erfüllt werden, die darauf hindeutet. Aber, das weiß noch niemand aus dieser Menge, die Prophetie erfüllt sich auf eine ganz andere Art und Weise, als sie das erwartet. Die Menge geht von einem völlig anderen Verlauf der Ereignisse aus. Ich erinnere an Vers 10 in Sacharja. Das wird vielen auch bewusst gewesen sein. Deshalb jubeln sie ja auch und die Vorfreude ist groß. Der Mensch sieht halt das, was vor Augen ist. Er sieht auch Vers 10 in Sacharja möglicherweise und das ist sehr vielversprechend. Also Kapitel 9, Vers 10 möchte ich sagen. Und bis jetzt passt alles sehr gut. Wir werden Zeugen einer großen Wende. Es wird jetzt aufgeräumt, wahrscheinlich mit den Römern. Und solche Erwartungen sind eigentlich sehr, sehr menschlich. Ja, Demütigungen zu beenden ist nichts Unwillkommenes, egal ob im Kleinen oder im Großen. Jeder weiß schon ganz gut, was anders werden müsste, damit die kleine Welt von einem persönlich oder die ganz großen Linien der Geschichte, die große Welt, hier bei Jerusalem in Ordnung kommt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von vor 2 Wochen. Da haben wir angeguckt, dass Gott nicht im Erdbeben, im Wind und im Feuer war, so wie wir es eigentlich manchmal wünschen würden, dass irgendwie Unrecht mit einem Schlag beseitigt wird. Ja, krachend einschlagender Gott, das wäre mal notwendig. Aber wir wissen aus der Passionsgeschichte, dem Leiden und dem Sterben Jesu, dass es ganz anders kommt. Wir erleben wieder den leisen Gott, der scheinbar komplett ohnmächtig ist. Die Römer werden nicht in die Schranken gewiesen. Es entsteht kein neues vereintes Reich Israel. Und ich gehe davon aus, dass die Einwohner Jerusalems schon sehr kurz nach dem Einzug Jesu total enttäuscht waren. Es ist also überhaupt kein Wunder, dass zwischen Hosianna und kreuzige ihn, wie es so bekannte Worte sind, eigentlich sprichwörtlich heute auch, nur ganz wenige Tage liegen. Und gut möglich, dass es exakt dieselben Menschen waren, die beides gerufen haben. Das ist eine komplett menschliche Regung, dass man eine Enttäuschung, je größer die Enttäuschung, desto mehr kochen negative Gefühle hoch. Jesus lässt sich an der einen Stelle als Heilsbringer feiern und liefert dann nicht. Eigentlich ist es Betrug. Und so wird es Tag für Tag einsamer um Jesus. Erst ist er gefeiert, wie gesagt. Dann ist er unterwegs ein paar Tage in Jerusalem, im Tempel, unter dem Volk. Dann beim Abendmahl nur noch mit den Zwölfen, mit den 12 Jüngern. Dann bestimmt er noch 3 von ihnen zum Gebet in Gethsemane, die er die Stille mitführen will, die sich aber auch nicht bewähren, sondern schlafen, anstatt mit Jesus zu wachen. Dann wird er verhaftet und alle Jünger fliehen, sodass Jesus ganz allein ist bei seiner Verurteilung. Ja, das ist ein Absturz sondergleichen. Und bei seiner Kreuzigung ist er auch noch von Gott verlassen. Jetzt ist die Frage, kommt es jetzt wirklich ganz anders, als dieses Hosianna hat vermuten lassen? Wenn wir zurückgehen zu diesem Einzug in Jerusalem, setzt Jesus ja das Zeichen, ich bin der wahre König Israels, ich bin der Messias. Vers 9. Diese Prophetie hat sich damals erfüllt, aber Vers 10, nee, das kann man, glaube ich, nicht umdeuten. Das erfüllt sich irgendwie nicht damals. Es muss was anderes passieren. Eine andere Prophetie muss erfüllt werden. Könntet ihr die nächste Folie einblenden? Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt, steht in Jesaja, Kapitel 53. Jesus ist auf einer Rettungsmission, aber eben ganz anders, als die Menge erwartet. Es ist aber dennoch die wichtigste Rettungsmission, die die Welt je gesehen hat. Er erweist sich darin als Erfüller der Prophetie, und zwar in einem viel tieferen Sinn, als das so ein oberflächlicher Sieg über Römer oder sonst wen deutlich geworden wäre. Viel tiefer. Es geht darum, Sünde, Tod und Teufel zu besiegen, um die Trennung zu Gott für alle Menschen zu überwinden. Er bringt damit nicht Frieden nach dem Sieg über die Römer, wie gesagt, sondern was viel Tieferes als die jubelnde Menge erwartet hat. Nämlich Frieden für jeden Einzelnen, Frieden für die Seelen, ewigen Frieden, dem auch äußerer Unfriede nichts anhaben kann. Sei es durch Römer oder durch egal was anderes. Es gab also viel mehr Grund, Hosianna zu rufen, als die Leute das sich vorstellen konnten. Aber verstanden hat es zu dem Zeitpunkt vermutlich absolut niemand, nicht mal die Jünger. Für uns aber bleibt festzuhalten bis zum heutigen Tag, Gott gebührt die Ehre. Man kann ihm Hosianna zurufen, er hat sie immer verdient. Gott, der sich in Jesus den Menschen offenbart hat, auch wenn wir das nicht immer verstehen. Zweitens, enttäuscht können wir nur sein, weil wir nicht verstehen, was sein Tun gerade bedeutet. Ich möchte damit nicht alles Leid in der Welt erklären. Es gibt viele Art von Leid, die auch selbst verschuldet ist und anderes, wo man nichts dafür kann. Aber in dieser Geschichte wird deutlich, wir können nur enttäuscht sein, weil wir nicht verstehen, was es gerade bedeutet, was Jesus tut. Und aus diesem Grund, drittens, wir sollten immer wieder aufs neue Vertrauen in Jesus fassen, besonders dann, wenn die Niederlage und die Enttäuschung besonders groß erscheint. Man muss sich das vorstellen, was für eine Niederlage Golgatha, die Kreuzigung Jesu, eigentlich wie das erschienen ist vor den Menschen. Der Mensch sieht ja, was vor Augen ist. Und es ist die größte anzunehmende Niederlage, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wird wie ein Verbrecher. Wir wissen aber, dass es in Wirklichkeit der größte Sieg ist. Und so sollen wir uns nicht täuschen lassen oder unnötig enttäuschen lassen. Ich habe es nochmal zusammengefasst, die drei Punkte. Nächste Folie bitte. Wir können also die Geschichte anschauen und wissen, das Wichtigste ist passiert hier. Jesu Heilsgeschichte, seine Erlösungstat, nimmt hier ihren Anfang, spätestens hier. Aber sie ist noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch sozusagen eine Rechnung offen, die in Sacharja steht in Vers 10. Dass eben auch Kriegsmacht und die Rosse eben vertrieben werden, dass es ein sichtbares Zeichen gibt. Auch das steht drin in der Bibel. Und es fehlt noch was, und das hat Johann, mein Sohn, kürzlich in der Klassenarbeit in Rallye folgendermaßen ausgedrückt. Lest euch die Aufgabe mal durch. Wenn Jesus auf die Erde kommt und beweist, dass er der einzige König ist, das fehlt noch. Und gönnen wir uns zum Schluss noch einen kleinen Blick auf diesen Sacharja, Kapitel 9, Vers 10. Diese Zeit wird auch kommen. Jerusalem wird nochmals Schauplatz, von Jesu Einzug. Man muss nur im Sacharja, im Propheten Sacharja ein paar Seiten weiterblättern und da findet man das. Habe ich lang rumgesucht, bis ich ein passendes Bild gefunden habe. So sieht Jerusalem heute aus. Das ist ein bisschen unscharf, liegt daran, dass es ein Screenshot ist von einem Drohnenflug. Und da sehen wir, ich habe hier meinen Laserpointer, hier ist der Tempelberg, Altstadt von Jerusalem ist hier. Hier ist der Ölberg, von wo aus Jesus eingezogen ist. Hier haben wir das sogenannte Kidron-Tal, das geht sehr, sehr weit bis runter ins Tote Meer, also sehr weit, in Israel heißt 30 Kilometer. Und wenn mich nichts täuscht, ist hier das Hinnom-Tal. Und warum zeige ich euch das alles? Ich finde es immer wieder faszinierend, dass diese Ereignisse der Bibel festen Orten zugewiesen werden können. So auch in Sacharja. Und wenn ihr jetzt euch das einigermaßen merken konntet, was wo ist, dann möchte ich euch bitten, zum Abschluss noch mir einfach zuzuhören, was ich aus Sacharja 14 vorlese. Wie der nächste Palmsonntag aussehen wird. Das wird ein bisschen anders sein als der erste. Es wird ein gut vernehmbares Ereignis sein für alle Welt. Also ich möchte gern die Verse 1 bis 9 aus Sacharja 14 vorlesen und ihr könnt... Vielleicht werde ich auch noch kurz unterbrechen und zeigen, wo wir uns gerade befinden. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und jetzt kommt's zu der Situation in Vers 4. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Also hier. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Also hier wird er sich vielleicht spalten und eine Hälfte wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott und alle Heiligen mit ihm. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Soweit Sacharja 14, 1 bis 9. Und wenn ich jetzt den Bogen von Jesu erstem Einzug in Jerusalem zu dieser Zeit ziehen kann, so sehen wir, der erste Einzug ist nötig, um tiefen Frieden, um Rettung zu bringen für die Menschen, um die Trennung von Gott aufzuheben. Und der zweite Einzug wird das Ende der Welt, wie wir sie hier kennen, einläuten. Und wohl dem, der von sich sagen kann, dass Jesus sein Retter ist, weil den wird das Unheil nicht treffen, was passieren wird in der Zukunft. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, wieder stehen wir hier am Anfang der Karwoche und wir denken daran, dass du nach Jerusalem unter Jubel eingezogen bist, obwohl du wusstest, dass die einsamsten Stunden auf der Erde auf dich warten. Aber du hast dich nicht gescheut, alles auf dich zu nehmen. Du hast deine Rettungsmission für uns gestartet. Obwohl du wusstest, dass du wie ein Verbrecher gekreuzigt werden würdest. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Tat, für das, dass wir Anteil haben können, dass du die Trennung von deinem Vater, von unserem Vater überwunden hast, dass wir gerettet sind und dass wir Hosianna rufen dürfen. In der Zuversicht, dass es kein Hilferuf ist, sondern ein Jubelruf über unsere Rettung. Und so gehen wir auch zuversichtlich in die Zukunft, die noch sehr viel Ungemach, sehr viel Not vielleicht beinhaltet, weil wir wissen, dass du der Sieger bist, der einmal auf dem Ölberg stehen wird, und dass sein Reich errichten wird. Und es wird ein Friedensreich sein. Und wir dürfen da Bewohner sein. Einwohner in deinem Reich. als Kinder Gottes. Und ich danke dir dafür, dass wir diese Perspektive haben, diesen Blick in die Zukunft, Hoffnung und Zuversicht. Danke, Herr, dafür. Im Namen Jesu. Amen.